Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Unter dem Titel Arbeitszeit und Arbeitsort, Quo Vadis Direktionsrecht, bespricht Dr. Nathalie Obertür auf dem 20. Kongress Arbeitsrecht Fragen der Arbeitszeitflexibilisierung und Vertrauensarbeitszeit, das Recht auf Nichterreichbarkeit, die Anforderungen an die Arbeitszeiterfassung nach der Rechtsprechung des BAG sowie Leistungsstörungen in flexiblen Arbeitsformen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen uns heute einmal dem Personalabbau widmen. In den kommenden Monaten werden Stellenabbaumaßnahmen manche Unternehmen zukommen. Das hat vielfältige Gründe und ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns mit dem Thema Personalanpassungen einfach auseinandersetzen. Und hier sollten die Grundlagen wie so oft sitzen. Wir stellen die wesentlichen Schritte heute einmal vor und machen auf besondere Stolperfallen aufmerksam. Lieber Dr. Lellay, in welchen Phasen kann man den Stellenabbau vielleicht betrachten?
Wenn ich das Wort Stellenabbau höre, dann kommt mir immer dieser alte Spruch in den Sinn, hope for the best, prepare for the worst. Und das ist es ja auch. Der Stellenabbau ist der Ernstfall für viele Unternehmen und natürlich dann auch die Personalabteilungen, denn es ist genau richtig, was wir hier heute machen, dass man sich nämlich darauf vorbereitet. Wir hoffen alle, dass es nicht so weit kommt. Aber darauf vorbereitet sein, das ist schon wichtig. Ja, in welche Phasen kann man ihn einteilen? Ich denke, man kann ganz gut ausgehen. Und das folgt ja auch einer gewissen Logik, dass man sagt, es beginnt mit einer Planungs- und Vorbereitungsphase. Man muss sich ja darüber im Klaren sein als Unternehmen. Was will ich denn überhaupt? Warum tue ich den Stellenabbau? Wie bereite ich den vor? Wie wird sich das auswirken auf meine Organisation? Und der Rest, der wird dann auch sehr stark geprägt vom Betriebsverfassungsgesetz. Da werden wir später noch drauf kommen. Dann gibt es nämlich eine Informations- und Unterrichtungsphase. Immer davon ausgehend, dass wir ja einen Betriebsrat haben und dann eine Beratungs- und eine Verhandlungsphase. Phase und dann eine Umsetzungsphase. Das heißt also, man kann sagen, man geht da durch vier Phasen von der Planung zur Information, zur Beratung, Verhandlung und dann zur Umsetzung.
Dann lassen Sie uns doch einmal ganz kurz drauf schauen. Was prägt die Planungs- und Vorbereitungsphase?
Planungs- und Vorbereitungsphase beim Personalabbau, Betriebsänderung ist ja fast immer ein Personalabbau, ist ja fast immer eine Betriebsänderung, zumindest wenn es in einem größeren Stil stattfindet. Es ist umstritten immer wieder in der Rechtsprechung, interessanterweise, weil nämlich die Rechtsprechung des BAG ist unternehmensfreundlich in diesem Bereich und sagt, naja, die Planungs- und Vorbereitungsphase, das darf die Arbeitgeberin erstmal so für sich tun. Und da gibt es noch gar keine Informations- und erst recht keine Beratungs- oder Verhandlungsrechte des Betriebsrates. Das heißt also, da darf man dann, um an diesem Klischee zu bleiben, in seinen Konferenzräumen mit seinen Beratern vielleicht sitzen als Geschäftsführerin und Geschäftsführer und planen und vorbereiten, also ein Konzept erstellen. Und ich glaube, das ist auch das Stichwort, was hier immer kommen sollte und musste. Die Planungs- und Beratungs- und Vorbereitungsphase, die endet in der Erstellung eines Konzepts zum Personal- und Stellenabbau.
Ja, und dann wird es spannend in der Informations- und Unterrichtungsphase. Hier spielt womöglich schon die erste Musik. Was ist hier zu beachten?
Ja, richtig. Die Musik fängt da und zwar schon ganz wild und hörbar an zu spielen. Man kann gut reinschauen in den Paragraphen 111 Betriebsverfassungsgesetz. Da steht ja drin, dass der Betriebsrat frühzeitig und umfassend zu unterrichten, zu informieren ist. Also unterrichten, das ist ja so ein bisschen altfränkisches Wort für informieren. Also informal wollen wir heute noch informieren sagen. Aber das ist eben die erste Phase, wo auch der Betriebsrat mit auf den Plan tritt. Wie gesagt, in der Verhandlungsphase dann ja auch noch, aber dann hier in der Informations- und Unterrichtungsphase vorab. Und da wird eben alles das in Anführungszeichen auf den Tisch gelegt, was die Arbeitgeberin zu dieser Maßnahme, zu dem Konzept des Personalabbaus veranlasst hat. Da werden also die Informationen ausgetauscht, dem Betriebsrat übergeben, die den Betriebsrat in die Lage versetzen sollen, diese Maßnahme auch zu verstehen und möglicherweise auch kritisch zu begleiten.
Ja, dann schließt sich die Beratungs- und vor allem die Verhandlungsphase an. Was passiert dort?
Das ist dann wirklich die heiße Phase, also spätestens die heiße Phase. Ich muss ganz offen sagen, ich habe es in vielen Fällen, wo wir da beraten haben, in der beim Personalabbau immer auch erlebt, dass es auch schon in der Informations- und Unterrichtungsphase heiß hergehen kann. Da kann man sich über tausend Sachen ja streiten, ob gut und richtig unterrichtet worden ist. Aber spätestens in der Beratungs- und Verhandlungsphase, die übrigens, die beiden Phasen gehen ineinander über. Das kann man lehrbuchartig natürlich schön trennen, aber in der Praxis geht das ineinander über. Da wird wirklich mit dem Betriebsrat dann eben nicht nur beraten, also zusammengesetzt sich und geschaut, was kann man denn machen, sondern eben auch verhandelt, nämlich über die konkreten Maßnahmen. Wir werden ja noch drauf kommen, aber vor allen Dingen sind das dann natürlich bei einer Betriebsänderung der Interessenausgleich und der Sozialplan, die da mit einem Betriebsrat verhandelt werden, und da kann es tatsächlich schon mal hoch hergehen.
Ja, und dann schließt sich die Umsetzungsphase an, und hier haben wir einen ganzen Block von Fragen, die wir zu erörtern haben. Fangen wir mal an mit den betriebsbedingten Kündigungen. In diesem Rahmen lauern ja vielfältige Stolperfallen. Welche Voraussetzungen müssen denn zunächst einmal vorliegen?
Die betriebsbedingte Kündigung ist der Klassiker des Personalabbaus. Wir werden ja auch darauf gleich nochmal kurz eingehen. Es gibt auch noch andere Dinge, aber das ist tatsächlich das Hauptthema in diesen Konzepten, in diesen Planungen immer. Und da müssen wir dann eben wieder umschwenken aus dem Betriebsverfassungsrecht raus in das Kündigungsschutzgesetz. Da ist der Paragraph 1 Kündigungsschutzgesetz entscheidend, der ja sagt, ich brauche einen betrieblichen Grund, einen dringenden betrieblichen Grund, eine negative Prognose zur Weiterbeschäftigung und ganz, ganz wichtig, die ordnungsgemäße Sozialauswahl. Das kann man nachlesen in dem Paragraphen 1 Kündigungsschutzgesetz und dann zur Sozialauswahl vor allen Dingen Paragraph 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz. Und dann, und das ist auch etwas, was in der Praxis ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz schwierig ist, muss man leider sagen, die Rechtsprechung hat sich ein bisschen wieder eingekriegt, nicht mehr so streng, aber immer noch sehr streng, auch eine Massenentlassungsanzeige nach § 17 Kündigungsschutzgesetz, denn es gibt ja kaum einen Personalabbau, der nicht gleichzeitig auch eine anzeigepflichtige Massenentlassung wäre.
Ja, und in dem Zusammenhang fällt, beziehungsweise im Zusammenhang mit den betriebsbedingten Kündigungen, fällt oft der Begriff außerbetriebliche Gründe. Was hat es denn damit auf sich?
Ich habe mal gelernt, Herr Krabbel, vor vielen, vielen Jahren als junger Anwalt, und das ist leider auch so, wenn man von außerbetrieblichen Gründen spricht und die Arbeitgeberin berät in einer Personalabbaumaßnahme, dann hat man einen Kunstfehler begangen. Warum ist es so? Weil es so in der Praxis sich herauskristallisiert hat, dass diese außerbetrieblichen Gründe, das sind nämlich so etwas wie Auftragsrückgänge, Markteinbrüche und so weiter, also alles das, was von außen auf das Unternehmen einwirkt, das ist ganz, ganz schwer darzulegen und zu beweisen nach der Rechtsprechung des BAG. Das heißt also, wenn man gut berät, dann soll man immer mit den innerbetrieblichen Gründen kommen. Das heißt also, der Arbeitswegfall, der geht durch organisatorische Maßnahmen, der geht von organisatorischen Maßnahmen aus. Aber die außerbetrieblichen Gründe, die tauchen immer auf, völlig richtig. Aber man sollte sie aus der Beraterperspektive von Unternehmen nach Möglichkeit vermeiden.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Begriff der unternehmerischen Entscheidung. Inwiefern obliegt denn dem Arbeitgeber, diese zu treffen, und was ist in dem Zusammenhang gerichtlich überprüfbar?
Die unternehmerische Entscheidung ist das Kernstück der betriebsbedingten Kündigung, und gleichzeitig, und hier kommt dann wieder der Querverweis wieder zurück ins Betriebsverfassungsgesetz, auch für die Betriebsänderung. Das ist ja das, was die Arbeitgeberin dazu veranlasst hat, einen Personalabbau durchzuführen, also zum Beispiel eine Betriebsschließung, eine Betriebsteilschließung, Stichwort innerbetriebliche Gründe. Und hier sagt die Rechtsprechung auch wieder unternehmensfreundlich, wir überprüfen das nicht inhaltlich, weil wir sind nämlich keine Betriebswirte, wir sind Juristen, also wir werden nicht die betriebliche und vor allen Dingen nicht die betriebswirtschaftliche, kaufmännische, die Rechtfertigung einer unternehmerischen Entscheidung überprüfen. Aber was wir tun werden, das ist Willkür. Das machen wir schon. Also wenn das Ganze nur vorgeschoben oder ausgedacht ist, dann machen wir das. Dann wird das von den Gerichten auch streng bewertet. Mir ist da immer wieder ein Fall noch vor Augen, den ich vor vielen Jahren mal erlebt habe beim Landesarbeitsgericht in Frankfurt, beim hessischen LAG, darf ich erzählen, weil das auch in die Presse gegangen ist. Da wurde auch von der Gegenseite das bestritten, dass es eine solche unternehmerische Entscheidung für eine Betriebsschließung überhaupt gegeben hätte. Nicht? Das ist also manchmal auch ein probates Mittel, um da auch Ärger zu machen in solchen Verfahren. Arbeitnehmeranwälte bestreiten das also. Und die vorsitzende Richterin, die lehnte sich zurück und guckte so zu den Arbeitnehmeranwälten rüber und sagte, naja, sie sei doch letzte Woche da mal vorbeigegangen in dem Betrieb, und der sei ja nun Kommunikation dicht. Der wäre dicht gemacht worden. Und man könnte auch wirklich nicht sagen, dass eine unternehmerische Entscheidung da nicht da ist, wenn das Unternehmen doch tatsächlich geschlossen ist. Also so sieht man, da sind die Arbeitsgerichte auch manchmal ganz pragmatisch. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den man im Auge behalten muss.
Ja, und der nächste ganz wichtige Punkt, zumindest für die Belegschaft, ist die Sozialauswahl. Nach welchen Kriterien findet diese statt? Und gibt es hierzu zunächst mal gesetzliche Regelungen?
Die Sozialauswahl ist ein wichtiger Punkt, absolut richtig. Denn die Entscheidung, dass Arbeitsplätze wegfallen, die sagt ja erstmal noch gar nichts darüber aus, wer konkret, also Herr X oder Frau Y, gehen müssen. Das sagt uns nämlich erst die Sozialauswahl nach § 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz. Da steht nämlich drin, dass zu berücksichtigen sind die Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und eine eventuelle Schwerbehinderung. Und ganz konkret geht es dann eben so, dass die sozial schutzwürdigeren Mitarbeiter nicht gekündigt werden dürfen oder nachgekündigt werden dürfen, erst nachdem die sozial nicht so schutzwürdigen Mitarbeiter gehen mussten. Und diese Sozialauswahl ist leider, man muss es offen sagen, sehr fehleranfällig in der Praxis. Wenn da Fehler gemacht werden, dann führen die in sehr, sehr vielen Fällen zur Unwirksamkeit der Kündigung. Das heißt also hier ganz sorgfältig bitte vorgehen.
Und klassischerweise haben Arbeitgeber ja jetzt das Problem, dass bestimmte Leistungsträger, Personen, an denen man besonders festhalten möchte, nicht den größten Schutz genießen, aus welchen Gründen auch immer. Kann man solche Personen ausnehmen aus dem Sozialplan?
Das ist richtig und das ist auch ja eigenartig, wenn man sich das mal durchdenkt. Da steht nämlich ja auch drin im § 1 Absatz 3 Satz 2 Kündigungsschutzgesetz, das ist ja die berühmte Leistungsträgerklausel. Und da kann man ja fast sagen, da traut der Gesetzgeber seinem eigenen Ansatz nicht mehr, denn tatsächlich ist es ja so, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, dass bei vieler Sozialauswahl oder in vielen Sozialauswahlen nämlich die Leistungsträger gehen müssen, weil das sind die Jüngeren, die noch nicht so lange im Betrieb sind und so weiter und so weiter. Und da sagt jetzt das Gesetz, naja gut, also das wollen wir ein wenig abmildern mit dieser Leistungsträgerklausel. Das heißt also, du kannst Leistungsträger aus der Sozialauswahl ausnehmen. Das ist allerdings nicht unbegrenzt natürlich möglich und man muss das auch nachweisen, warum diese Leute eben so in Anführungszeichen wichtig sind und vor allen Dingen das willkürliche Herausnehmen einzelner Mitarbeiter, das ist eben unzulässig. Also das ist so ein bisschen Abschwächung dieser sehr, sehr strengen Kriterien der Sozialauswahl. Da wird so ein bisschen das Prinzip angewandt, Leistung soll sich lohnen oder wieder lohnen.
Wie sieht da die Praxis aus? Also was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung? Ist das in der Regel erfolgreich oder ist das eher tückisch?
Es ist manchmal erfolgreich, manchmal nicht. In der überwiegenden Zahl der Fälle, die ich immer wieder erlebe, ist es leider nicht erfolgreich, weil man das nämlich nicht so dartun kann. Die Rechtsprechung legt hier auch sehr, sehr strenge Maßstäbe an. Und deswegen ist es, wenn überhaupt, nur mit einer kleinen Zahl von Leuten erforderlich bzw. erfolgreich umzusetzen und nicht, wie das manchmal so gemacht wird, auch von Personalverantwortlichen, die sagen, na gut, also dann lass uns doch damit die Sozialauswahl mal ein bisschen positiv gestalten, also positiv in dem Sinne, dass man die Leute nicht gehen lassen möchte, die man behalten möchte. Aber das ist eben dann Theorie, weil das so streng von den Gerichten überprüft wird.
Kommen wir zu einem wesentlichen Betätigungsfeld des Betriebsrats, dem sogenannten Interessenausgleich. Was hat es damit auf sich?
Interessenausgleich ist auch im Gesetz geregelt. Manchmal wird das übersehen, weil der auftaucht nicht in dem Paragraphen 111, sondern erst in dem Paragraphen 112 Absatz 1 Satz 1 BetrVG, da steht es nämlich ganz lapidar drin, dass der abgeschlossen werden kann zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat und der, ganz plakativ gesagt, ist das Ob und das Wie des Stellenabbaus. Es ist also letztendlich ein Fahrplan für den Stellenabbau, sprechen wir hier drüber, und der dient das Ganze, der dient dem Stellenabbau zu koordinieren und kann aber auch sogar betriebsbedingte Kündigungen absichern, indem er nämlich ganz bestimmte Dinge beschreibt, auf die man dann vielleicht in Kündigungsschutzprozessen auch verweisen kann.
Und auch das klingt theoretisch wieder sehr schön, aber wir stellen jetzt so die Praxis vor, was ist die Folge des Scheiterns eines Interessenausgleichs mit dem Betriebsrat?
Ja, es ist eigenartig und da gibt es auch schon lange und jahrzehntelange Rechtsprechung dazu, die ja sagt, den Interessenausgleich, den musst du Arbeitgeberin nicht abschließen, aber, und jetzt kommt's, aber du musst ihn versuchen, ja, du musst also versuchen und sogar musst versuchen, das in einer Einigungsstelle zu tun. Üblicherweise ist es ja so, dass man erstmal anfängt zu verhandeln über einen Interessenausgleich außerhalb der Einigungsstelle. Und da sagt aber die Rechtsprechung, das reicht nicht. Du musst versuchen, bis in die Einigungsstelle eine Einigung zu finden. Und deswegen erst kann da in der Einigungsstelle ein Interessenausgleich rechtlich verbindlich eben scheitern. Und wenn das der Fall ist, dann kann die Arbeitgeberin ihre Maßnahmen umsetzen. Also dann kann die zum Beispiel kündigen oder auch sonstige Maßnahmen in diesem Personalabbaukonzept durchführen. Man muss dann immer so ein bisschen schauen, dass diese unternehmerische Freiheit auch einen Nachteil haben kann, nämlich den Nachteil des Nachteilsausgleichs nach § 113 BietRevG. Da kann dann also ein Abfindungsanspruch entstehen oder ein Nachteilsausgleichsanspruch entstehen. Also das ist ein bisschen tricky hier in dem Bereich und man muss sich da, ich hätte jetzt fast gesagt, ein wenig durch die Rechtsprechung durchhangeln.
Der nächste wichtige Punkt ist der Sozialplan. Da stellt sich die Frage, wie wird er gestaltet und kann man hier einfacher, der Einfachheit halber, würde ich sagen, auf Vorlagen zurückgreifen oder muss man da selbst erstmal anlegen?
Also es ist absolut richtig, was Sie sagen, Herr Krabbel, der Sozialplan, das ist an sich auch das Wichtigste, vor allen Dingen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die interessiert der Interessenausgleich häufig gar nicht so sehr, denn was ja der Sozialplan beinhaltet, das ist die soziale Abfederung des Personalabbaus. Steht auch drin im Gesetz, im Paragraphen 112 BietRevG. Und die Vorlagen, die Sie ansprechen, ja, die gibt es auch online, da kann man auf ganz tolle Dinge zurückgreifen. Ich habe mir die auch immer wieder angeguckt und tue mir das jetzt auch an, in Anführungszeichen, wir beraten gerade wieder in dem Bereich. Aber ich muss sagen, was da im Netz so steht, das ist doch sehr, sehr generisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und man muss eben schauen, dass das Ganze doch auf die jeweilige Unternehmenssituation angepasst wird. Und es gibt ja sogar solche Dinge wie Transfersozialpläne, die mit Gewerkschaften in Tarifform abgeschlossen werden. Das heißt also, ja, Vorlagen gibt es, ja, auf die kann man auch zurückgreifen, aber dieses Feintuning, das muss man schon selber machen.
Gilt also das Gleiche wie mit allen anderen Dingen, was man so findet. Welche Alternativen gibt es denn im Rahmen des Stellenabbaus noch?
Ja, es gibt da einige Alternativen. Es gibt auch eine unechte Alternative, die ziehe ich jetzt mal vor. Die wird manchmal auch so etwas unecht in Anführungszeichen angeführt, nämlich das sind die Transfergesellschaften. Die verhindern ja den Stellenabbau nicht, sondern die werden durch die Agentur für Arbeit mit dem Transfer Kurzarbeitergeld finanziell gefördert und erlauben eben das sozialverträgliche Ausscheiden von Mitarbeitern, aber eben nicht als Alternative zum wirklichen Stellenabbau. Und wenn man sich da nämlich einmal umschaut und sagt, was kann man denn tun, um wirklich den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern, dann wird es schon weniger. Dann gibt es so etwas wie Kurzarbeit natürlich, hat die Bundesregierung ja auch gerade wieder verlängert, die 24 Monate. Und es gibt so etwas wie Versetzungen und vielleicht sogar auch Teilzeitmöglichkeiten. Also da werden Arbeitsplätze erhalten. Aber wenn man sich die Praxis einmal anschaut, dann ist es doch so, wenn wir einmal so weit sind und über Konzepte für Personalabbau sprechen, dann hat man fast nie eine Wahl. Dann gehen da Arbeitsplätze verloren. Das muss man leider so sagen.
Dann würde ich gerne zum Abschluss noch über zwei Punkte sprechen. Zum einen, können Sie die sogenannten Freiwilligenprogramme noch einmal kurz erläutern?
Freiwilligenprogramme sind aus meiner Sicht, und es soll sich jetzt nicht zynisch anhören, super. Warum sind die super? Weil das in der Schwere der Situation, die beim Personalabbau ja immer besteht, keine Frage, aber trotzdem eine Win-Win-Situation sein können. Der Name ist da Programm. Ein Freiwilligenprogramm ist das Angebot, das systematische Angebot an Arbeitnehmer, Gruppen von Arbeitnehmern oder auch ganze Belegschaften durch Kündigung, nicht durch Kündigung, sondern durch eine freiwillige Vereinbarung aus dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden gegen Abfindung. Das kann attraktiv sein für alle möglichen Arbeitnehmergruppen, junge Arbeitnehmer, die schnell einen neuen Job finden, ältere Arbeitnehmer, die vielleicht rentennah sind und sich einem anderen Lebensabschnitt zuwenden wollen und so weiter und so weiter. Für Arbeitnehmer also nicht unattraktiv, für Unternehmen deswegen auch vor allen Dingen attraktiv, wenn man da das Risiko von Kündigungsschutzklagen, Auseinandersetzung mit dem Betriebsrat vermeidet. Und man sieht es ja auch interessanterweise aktuell diesseits und jenseits des Atlantiks in die Schlagzeilen ist ja gekommen, die neue US-Regierung, die ja dann ein riesiges Freiwilligenprogramm aufgelegt hat und mehreren Millionen, glaube ich, Leuten da Abfindungen gerade anbietet, aber auch in etwas kleinerem Rahmen hier bei uns, nämlich solche interessanten und ja auch bekannten Firmen wie Miele haben gerade Personalabbau sozialverträglich durch Freiwilligenprogramme umgesetzt.
Ja, und da schwimmt so ein bisschen natürlich auch der Aufhebungsvertrag mit. Können Sie dort nochmal in aller Kürze erklären, was zu beachten?
Das Freiwilligenprogramm hat ja den Kern des Aufhebungsvertrags, also das wird ja durch den Aufhebungsvertrag umgesetzt. die Freiwilligkeit ist ja der Ausdruck dieses Aufhebungsvertrags. Wichtig ist hier eben immer, dass es schriftlich ist, nach wie vor, Paragraph 623 BGB. Das heißt also, hier ist das 21. Jahrhundert noch nicht, leider nicht angekommen. Da muss die Tinte übers Papier kratzen. Schriftform meint also da eigenhändige Unterschriften beider Parteien übrigens, Arbeitgeberin und betroffenen Arbeitnehmern. Und da muss man sich über solche Dinge natürlich klar werden, dass es eine vernünftige Einigung ist mit einer klaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, einer klaren Regelung zu der Abfindung und auch eben solche Dinge wie sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Folgen. Das ist allerdings mehr so auf der Arbeitnehmerseite, aber auch da denke ich, ist man gut beraten als Arbeitgeberin, wenn man darauf hinweist. Das gebietet ja auch die Fairness und auch die soziale Vorsorge.
Ja, lieber Dr. Lellay, vielen Dank. Das war ein etwas längerer, aber dennoch viel zu kurzer und wilder Ritt durch den Stellenabbau. Die Themen im Einzelnen haben wir entweder teilweise schon erörtert in einzelnen Folgen oder werden das vertieft natürlich auch noch in Zukunft tun. Vielen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Hier könnte Ihre Werbung zu hören sein. Kontaktieren Sie uns unter aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.